So, dann darf ich Sie heute Morgen herzlich willkommen heißen. Ist die Sprechgeschwindigkeit, bin ich gut zu verstehen? Ja, auch in der letzten Reihe, verstehen Sie mich? Okay, wunderbar. Das freut mich. Wie Sie sehen, steht nicht der Herr Horz vor Ihnen, sondern ich. Ich bin der Marc Ulrich, ich bin der Assistent von Herrn Horz und ich habe heute die traurige Ehre, ihn zu vertreten, weil er letztendlich krank ist und mit Fieber im Bett liegt. Ansonsten hätte sich den Termin natürlich nicht entgehen lassen. Okay, gut, der Herr Horz, da ich das zum ersten Mal mache, Sie können sich vorstellen, ich habe diese Folien nicht gemacht. Ich habe auch erst gestern Abend davon erfahren, dass ich diese Vorlesung machen kann. Und jetzt werden Sie ein typisches, ja, wie soll ich sagen, Beispiel erleben, was es bedeutet, wenn man PowerPoint-Karaoke macht. PowerPoint-Karaoke bedeutet, man hält einen Vortrag zu Folien, die man nicht selbst erstellt hat. Und es wird so einige Überraschungen geben, aber ich habe sie vorher angeschaut. Trotz allem, es bleibt eine Karaoke-Veranstaltung. Gut. Also, es geht heute um unterrichtsgesteuerte Lehr-Lernmethoden. Nee, lehrergesteuerte Methoden. Sehen Sie, es fängt schon an mit Karaoke. Und der Herr Horz hat mir noch folgende Verhaltensregeln beziehungsweise, wie soll ich sagen, Steuerungsregeln auf den Weg gegeben. Wenn Sie lauter werden, werde ich leiser. Werden Sie wieder leiser, werde ich wieder lauter. Und ich glaube, somit schaffen wir einen schönen, ausgewogenen Lärmpegel, der eigentlich auch ganz nett ist. Hinzu kommt, da Sie ja Lehramtskandidaten sind, ist es ja so, dass viele von Ihnen noch zum Riedberg raus müssen für die nächste Veranstaltung. Und daher ist es so, dass ich, man macht ja immer die Pause 5:05. Also 11.25 Uhr bis 11.30 Uhr würde ich allen Riedbergern oder Riedbergwanderern die Gelegenheit geben, die Vorlesung zu verlassen. Und dann werden die letzte Viertelstunde noch durchgerockt. Gut. Ansonsten werden Sie wahrscheinlich die Folien auf OLAT finden. Ich weiß nicht ganz genau, stellt der Herr Horz die Folien ins Netz? Okay, wunderbar, die Folien finden Sie im Netz. Was könnte ich noch so sagen? Sie wird aufgezeichnet. Also, hallo Mama, ich weiß nicht, ob sie mich sieht, aber ich kann es ja auch schon mal machen. Und ja, ansonsten fange ich jetzt an. So, gut. Unterrichtsgestaltung, lehrergesteuerte Methoden. Worum geht's? Also, zuerst gibt es eine Begriffserklärung. Okay, es funktioniert. Ich werde leiser, Sie werden lauter. Sie wissen schon, wie ich es meine, natürlich. Okay, also es geht um Methoden. Das sind Methoden der Instruktion, wie man eben Wissen vermittelt oder wie man versucht, eben Wissen zu vermitteln. Und es geht im Grunde genommen auch um eine Sozialform. Je nachdem, wie man diese Methoden anwendet, also Sie können sich vorstellen, wenn es um lehrergesteuerte Sachen geht, dann hat es meistens damit zu tun, dass eben frontal etwas unterrichtet wird. Aber letztendlich bleibt es auch eine Sozialform. Ja, auf Lehr-Lernprozesse gehen wir in diesem Zusammenhang allerdings nicht ein. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn überhaupt eine Methode? Und hier gibt es folgende Definition. Also Methoden sind übergeordnete Muster, die sich auf die Gestaltung längerer, in sich geschlossener Unterrichtssequenzen beziehen. Umfassen bestimmte Handlungsmuster von Lehrkräften und verwenden oft unterschiedliche Sozialformen. Also da haben wir wieder diese Sozialformen, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit. Wenn es jetzt lehrerzentriert ist, dann geht Ihnen natürlich diese ganze Sozialform oder ja, mehr oder weniger flöten oder liegt letztendlich, oder die Steuerungsmacht liegt letztendlich zum großen Teil eben bei dem Lehrenden. Ja. Auch Vorlesungen sind letztendlich auch ja, Lehrer gesteuert, wenn ich mich jetzt selbst als Lehrer oder als Hochschullehrer begreife, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Gut, die Literatur für die heutige Sitzung, die Sie sicherlich alle schon gelesen haben. Wer hat sie schon gelesen? Keiner. Das kann es nicht sein. Sie wollen Lehrer werden und Sie bereiten sich nicht vor. Ich glaube es nicht. Okay, also Kapitel 5.1 und 5.2 und wie gesagt, Sie kennen das, es hat wirklich keiner gelesen. Sie haben es gelesen. Kundan Trautwein, es ist der Einzige. Sie haben es auch noch gelesen. Zur Hälfte gilt auch. Sonst hat es auch keiner gelesen. Hallo, schönen guten Morgen. So, okay, gut, das ist die Literatur für die heutige Sitzung. Müssen Sie das nachbearbeiten oder wie sieht es aus? Oder müssen Sie es vorbereiten? Ach so, nachbereiten, darum lesen Sie es nicht vorher. Okay, jetzt verstehe ich es. Okay. Natürlich gibt es auch unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Sie merken ja, also aufgrund von PISA und von TIMSS und von IGLU und so weiter und so fort, dass Ihre Generation von Schülern oder Studenten ist ja komplett versaut worden. Ich meine, wir haben schlechte PISA-Ergebnisse, wir haben schlechte IGLU-Ergebnisse, wir haben so viele schlechte Ergebnisse. Eigentlich dürften sie gar nicht hier sitzen. Ja. Und darum ist man auch häufig hingegangen und hat jetzt untersucht, welche Methoden werden letztendlich tatsächlich im Unterricht realisiert und eingesetzt. Und da hat sich folgendes Bild ergeben. Also man hat das mal 1982 gemacht und mal um die Jahrtausendwende, also 2001, 2002. Und hier zeigt sich, dass das Unterrichtsgespräch 82 noch sehr viel wichtiger war und innerhalb von letztendlich von 18 Jahren hat sich das Ganze ein bisschen mehr ausgeglichen zu anderen Unterrichtsmethoden. Ja. Ein bisschen gestolpert bin ich über den Begriff Katechisieren. Als ich heute Morgen den Vortrag vorbereitet habe, Katechisieren, haben Sie eine Ahnung, was das bedeutet? Leider können immer nur die ersten zwei Reihen antworten, aber mein Gott. Ja, es wird nachgebetet, was der Lehrer vorher erzählt hat. Okay, hat jemand einen anderen Vorschlag, was das bedeuten könnte? Na? Ich muss gestehen, ich habe es im Duden nachschlagen müssen. Ja? Und dort bedeutet es, also mehr oder weniger, es kommt aus dem Religiösen, dieser Begriff, also schon lehren, unterrichten, allerdings mit Bezug auf die Religion, jetzt wenn wir das verallgemeinern, dann kann man natürlich sagen, so wie Sie es auch gesagt haben, letztendlich wird was vorgebetet oder so etwas wie Instruktion. Ja, so würde ich das etwa übersetzen. Gut. Okay, Katechisieren, also dieses Vormachen oder Lehren, das direkte Lehren, das hat mehr oder weniger dann einfach ja, die Spitzenrolle neben der Schülertätigkeit. Das ist für alle faulen Lehrer ganz wichtig, Stillarbeit, Schülertätigkeit. Lassen Sie Ihre Schüler einfach machen und können sich zurücklehnen. Klar, das ist natürlich schön. Aber man sieht eben, dass das Unterrichtsgespräch letztendlich als Methode stark zurückgegangen ist und dass es eine Methodenvielfalt mittlerweile gibt. So. Dann kann man jetzt auch nochmal das Ganze, eine frische Untersuchung von der Frau Kunter, die normalerweise diese Vorlesung normalerweise macht, anführen, Ergebnisse, und hier sieht man eben, dass das Unterrichtsgespräch oder dass es relativ einen ausgewogenen Methodenmix gibt. Das Unterrichtsgespräch und die Stillarbeit sind dominierend, neben der Partnerarbeit, aber das ist ja sowas Ähnliches wie eine Stillarbeit. Und klar, letztendlich von den lehrerzentrierten Geschichten ist das Unterrichtsgespräch immer noch die absolut dominierende Methode. Also, damit kommen wir zum Überblick zur heutigen Sitzung. Also, wir machen einen Überblick, dann gibt es den Lehrervortrag mit einem kleinen Exkurs, der Dr. Fox-Effekt. Ich bin auch sowas wie der Dr. Fox, ich kenne mich nämlich nicht aus mit dem Thema und versuche Ihnen irgendeinen Vortrag zu halten. Sie werden auch merken, was es ist. Wir schauen also einen Film. Ah, schön. Ich hoffe, das freut Sie ein bisschen, dass Sie einen Film schauen dürfen. Dann gehen wir auf unterschiedliche Geschichten ein, nochmal das fragenentwickelnde Gespräch und auf die direkte Instruktion. Das bleibt letztendlich ein bisschen theoretisch, aber das werden Sie noch merken. Gut. Wie macht es der Herr Horz? Lässt er Zwischenfragen zu? Okay. Gut, also wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einfach und ich versuche sie nach besten Kräften zu beantworten. Okay. Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt so etwas gibt wie eine richtige Lehrmethode. Ja? Also wie versuche ich Wissen zu vermitteln, wie versuchen Sie Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, wie versuchen Sie gute Schüler oder ja, wie soll ich sagen, leistungsbereite Schüler zu erzeugen, formen. Und letztendlich lässt sich halt feststellen, aufgrund von vielen empirischen Arbeiten, dass jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Und das hängt einerseits natürlich von den Lernzielen ab, mit denen Sie das machen können, natürlich aber auch von den Inhalten. Ja. Manche Inhalte, also es gibt da ganz unterschiedliche, wie soll ich auch sagen, unterschiedliche Variablen bei der Methodenwahl, die Sie berücksichtigen müssen. Das eine ist natürlich das Lernziel, das Sie haben. Wollen Sie Verstehen fördern? Wollen Sie einfach nur das Pauken, also auswendig lernen, fördern und so weiter und so fort? Also welche Lernziele verbinden Sie? Dann kommt es natürlich auch immer sehr stark auf den Stoff an, also auf die Inhalte, die Sie vermitteln wollen. Zum Beispiel theoretische Physik wird sicherlich sehr viel schwerer zu vermitteln sein als jetzt irgendwelche Englischvokabeln zum Beispiel. Haben Sie Meldungen? Haben Sie Fragen? Nee, Sie winken nur. Darf ich zurückwinken? Okay, schön. Und natürlich letzten Endes geht es auch immer um den Wissensstand Ihrer Schüler und Schülerinnen. Ja? Ich muss umgekehrt sagen, Schülerinnen und Schüler. So. Und alle drei Variablen letztendlich liegen dann fest oder sind dazu geeignet, die richtige Methode zu wählen. Und wenn man alle drei mit Variablen berücksichtigt, kann man auch die Methode wählen. Grundsätzlich ist es so, dass es ein Zauberwort gibt und dieses Zauberwort ist die Methodenvielfalt. Also Sie sollten möglichst häufig unterschiedliche Methoden einsetzen, weil Sie dann auf jeden Fall irgendwie immer mal zufälligerweise was Richtiges treffen. Nee, natürlich nicht. Natürlich sollten Sie das strukturiert und planvoll machen. Okay. Und die Frau Gunde hat auch herausgefunden, verschiedene Forscher haben herausgefunden, dass eben erfolgreiche Lehrer unterschiedliche Methoden situationsangemessen einsetzen. Und auf dieses situationsangemessen bin ich eben gerade eingegangen. Damit meine ich sowohl Inhalt, also bezogen auf den Inhalt oder eine Berücksichtigung des Inhaltes, der Zielpersonen und der Lernziele. Und wenn Sie diese drei Variablen eben steuern können oder berücksichtigen, dann können Sie auch die richtige Methode eben oder die angemessene Methode finden. Gut, daraus ergibt sich, dass es nicht eine Methode gibt, die letztendlich allen anderen überlegen ist. Methoden haben natürlich auch immer wieder den Vorteil, oder mehr oder weniger sind sie auch personengebunden. Ja, wenn Sie später unterrichten, werden Sie vielleicht auch selbst merken, dass Sie vielleicht mit manchen Lehrformen besser zurechtkommen als mit anderen und dementsprechend andere Lehrformen eben bevorzugen gegenüber anderen. Ja? Und das kann natürlich immer so sein. Oh, super. Jetzt weiß ich, wenn mich jemand angrinst, dann gibt es hier ein Pop-up. Okay. Dazu muss ich sagen, der Film, den mir der Horz gegeben hat, der hat nicht richtig funktioniert. Und gestern habe ich stundenlang versucht, irgendeinen neuen Player da installieren, habe einen Haufen anderen Scheiß installiert. Und jetzt gibt es wahrscheinlich ständig irgendwelche Geschichten, aber mein Gott, passiert halt. Wir kommen trotzdem durch, alles kein Problem. Okay, letztendlich ist es so, dass auch die Qualität der Methode oder der Umsetzung natürlich eine sehr große Rolle spielt. Wie beherrschen Sie das Unterrichtsgespräch? Wie können Sie Vorträge gestalten? Sie können sicherlich, an der Universität sehen Sie es ja auch. Wer hat alles Vorlesungen? Ja, klar. Und sind alle Vorlesungen von gleicher Qualität? Nein. Natürlich, die sind sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich einerseits vom Fach ab, andererseits natürlich von der Person oder einem Mix daraus. Ja? Und Sie können ja auch sicherlich aus Ihrer Unterrichtszeit, wenn Sie daran zurückdenken, es gibt irgendwelche Lehrer, die haben das gut gekonnt, Sie zu motivieren, in Unterrichtsgespräche zu verwickeln, auch bei Fächern, die Sie nicht mochten. Und bei anderen war es eine Katastrophe. So ist es halt. Okay. Jetzt stellen wir uns aus wissenschaftlicher Sicht natürlich die Frage, wie kann man möglichst gut irgendwelche Methoden kategorisieren? Und da haben wir ein dreidimensionales Modell oder einen dreidimensionalen Plan, der ist jetzt hier natürlich nur zweidimensional umgesetzt, um eben unterschiedliche Methoden umzusetzen oder zu verorten. Und zwar haben wir mehrere Dimensionen, auf denen wir sie verorten können. Also Psychologen arbeiten gerne mit so ganz einfachen Modellen, damit sie auch jeder versteht, wir auch. Ja? Sonst, wenn sie kompliziert werden, verstehen wir selber nicht mehr. Und da ist es so, dass es natürlich die Dimension Lehrergelenkt, Schülergelenkt gibt. Verstehen Sie alles? Natürlich. Also wenn Sie irgendwas nicht verstehen, irgendwelche Begriffe nicht verstehen, fragen Sie. Und dann gibt es natürlich die Dimension entdeckend oder expositorisch, das kann man übersetzen mit vorgegeben. Und letztendlich planvoll. Und was steht hinter entdeckendes Lehren? Was für ein Dimensionspunkt würde da stehen, wenn ich auf der einen Seite planvoll habe? Bitte? Spontan. Ich hätte jetzt zuerst gesagt planlos, aber es ist situativ. Ja? Planvoll und situativ wechseln sich ab, aber spontan war eigentlich auch eine ganz gute Antwort. Okay. Und da sind Beispiele schon, das Gruppenpuzzle ist relativ, also es ist nicht lehrergelenkt, weil eben, kennt jeder die Version Gruppenpuzzle, was das ist? Nein, also da geht es darum, bei Gruppenpuzzle, dass Sie so ähnlich wie bei Referaten letztendlich hingehen und haben Schülergruppen, die bereiten ein Thema ganz zentral vor und also eine Gruppe bereitet das Thema vor oder mehrere Gruppen bereiten gleichzeitig unterschiedliche Themen vor und dann durchmischen sich die Lehrenden, also die Schüler, so dass jede neue Gruppe, es werden neue Gruppen geformt, Auf jeden Fall ist es dann so, dass die anderen Lehrer, also die Schüler, die das in einer Gruppe ein Thema vorbereitet haben, bringen quasi den anderen Schülern das Thema, in dem sie selbst sich spezialisiert haben, bei. Ja, und umgekehrt natürlich. Und wenn sie halt mehrere Themen haben und mehrere Gruppen erstellen können, dann unterrichten sich quasi die Schüler selbst. Und das ist natürlich der Traum eines jeden Lehrers. Ja? Expositorisch ist etwas wie vorgegeben. Also expositorische Texte, da werden einfach Tatsachen vermittelt. Ja? Expositorische Texte finden Sie im Biologieunterricht, in vielen anderen Unterrichten. Und entdeckend ist quasi, man hat schlecht definierte Problemräume und versucht, irgendwelche Lösungen zu finden. Und beim expositorischen Unterricht oder wenn es expositorisch ist, ein Thema, dann heißt es halt A plus B ist gleich C und so weiter und so fort. Okay, also. Dann gibt es noch die direkte Instruktion. Das bedeutet, ich erkläre irgendeinen Umstand. Ja, so wie ich das jetzt mit diesem Gruppenpuzzle gemacht habe, ist das so etwas wie eine direkte Instruktion. Ich habe ein fragend entwickelndes Gespräch oder einen sokratischen Dialog, das gibt es auch noch. Und da versuche ich mit Ihnen in Dialog zu treten. Ich fange an mit einer Problemstellung. Sie antworten mir drauf, wir werden nachher ein Beispiel sehen. Und dann entwickelt sich quasi ein Gespräch, in dem Sie ja diese Problemstellung oder diese Fragestellung allmählich beantworten und so weiter und so fort. Gut, gehe ich nachher noch drauf ein und entdeckendes Lernen ist natürlich selten umgesetzt. Da sollten Sie möglichst irgendwie, haben eine schlecht definierte Problemstellung, müssen selbst irgendwelche Heuristiken anwenden, um auf die Lösung zu kommen und da haben Sie natürlich als Lehrer relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Also natürlich sollten Sie das natürlich auch steuern, aber das ist natürlich dann sehr schülergelenkt. Gut. Haben Sie dazu Fragen? Nett. Schön. Dann nett. Okay. Wenn ich jetzt über lehrerzentrierte Unterrichtsmethoden spreche, dann geht es ja vor allem um den guten, alten, vielgeschmähten Frontalunterricht. Würde mich interessieren, lernen Sie an der Universität, wie man frontal unterrichtet? Ja? Wer wird sagen, man lernt es? Wer wird sagen, man lernt nur neumodischen Schnickschnack? Auch ein paar, okay. Ist zu groß, ich kann es nicht zählen und so weiter und so fort. Aber klar, Frontalunterricht zählt weiterhin zu einer der wichtigsten Methoden und Frontalunterricht muss auch nicht per se schlecht sein, auch wenn man das häufig hört. Oder wer glaubt, dass Frontalunterricht schlecht ist? Keiner? Echt nicht? Es kommt drauf an, genau. Es gibt nämlich guten und es gibt schlechten Frontalunterricht und das hängt natürlich wieder mit den Fertigkeiten des Lehrenden zusammen oder der Lehrerpersönlichkeit und da ist es klar, je nachdem, wie eben dieser Unterricht gestaltet wird, umso besser ist dann auch das Lernergebnis, umso mehr sind die Schüler motiviert und so weiter und so fort. Okay. Aber, wie Sie hier an diesem Beispiel, an diesem Schaubild sehen können, Frontalunterricht ist natürlich sehr, sehr stark lehrergelenkt. Kann aber auch, also, und dann natürlich dann auch nicht situativ, sondern es wird eben von der Lehrperson gesteuert, also eher expositorisch, planvoll, also nicht planlos, sondern planvoll. Allerdings gibt es auch mehr oder weniger entdeckende Momente und das werden wir auch gleich feststellen. Okay. So. Der Lehrervortrag. Sie hören wahrscheinlich, wenn Sie in die Universität gehen, ständig irgendwelche Vorträge. In Vorlesungen müssen Sie 90, Sie müssen mir jetzt auch 90 Minuten, also die Riedberger müssen nicht ganz 90 Minuten, aber der Rest von Ihnen muss mir 90 Minuten zuhören. Und wenn Sie rausgehen und in die nächste Vorlesung gehen, dann geht es genauso weiter. Und dann müssen Sie noch in Seminaren Ihren Studierenden, Kommilitoninnen zuhören und ein Vortrag reiht sich an den anderen. Gut, aber es gibt natürlich eine Grundidee dahinter. Und es ist eine ganz typische Form letzten Endes, der Vortrag oder der Lehrvortrag oder Lehrervortrag in Ihrem Fall. Und klar, da werden Sachverhalte, also wenn wir auf Sachverhalte, werden halt Inhalte, Unterrichtsinhalte werden halt präsentiert und quasi eine Art Präsentation, wie ich jetzt das habe, mit einer PowerPoint. Da würde mich interessieren, setzen Sie auch in der Schule, wer hat schon schulpraktische Studien? Alle, Sie sind alle ganz jung, gell? Frisch, ganz Frischlinge, sind Sie alles Frischlinge? Erstes Semester? Oh, okay, aber dann wissen Sie es ganz genau. Wird in der Schule, wird PowerPoint eingesetzt in der Schule? Ja? Wirklich? Die Schulen haben Beamer? Ich glaub's nicht. Okay. Immer? Immer? Oh, das finde ich interessant. Okay. Okay. Ich merke, wenn ich Sie frage, dann werden Sie wieder ein bisschen unruhiger und es werden dann irgendwelche Unterhaltungen angestoßen. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie viel Prozent der Vorträge, wenn jetzt ein Lehrer Vortrag hält, wie viel Prozent, was würden Sie schätzen? Werden mit Beamer oder PowerPoint gemacht, dann frage ich in der ersten Reihe, ja? Ah, okay. Oh, oh. Wer hat auch noch 100% PowerPoint-Unterricht bekommen? 100%. 50%? Weniger? Ah, okay. Gab es da spezifische Fächer? Ja, welche Fächer? Biotechnologie, also ja klar, die sind technologisch und da ist das klar, macht das Sinn. Okay, aber im Grunde genommen, wenn ich von einer Präsentation spreche, kann das natürlich, also auch um, da geht es natürlich auch um Visualisierung, können das natürlich auch gute Tafelbilder sein, ja, oder ja, das visuelle Anschauungsmaterial. So, letztendlich ist der Lehrervortrag sehr gut geeignet, um klar umschriebene Lerninhalte darzustellen und zu vermitteln. Und auch selbst komplexe Geschichten können natürlich schön aufbereitet werden. Es sei denn, also natürlich vorausgesetzt, die lehrende Person muss diese komplexen Sachverhalte ausreichend durchdringen können. Ja? Wenn ich keine Ahnung habe von dem ganzen Mist, dann kann ich das natürlich auch ganz, ganz schlecht vorstellen. Okay. Beim Lehrervortrag ist letztendlich zu beachten, dass die Aufmerksamkeit der Schüler und auch der Studierenden und Studierenden, also Studenten und Studentinnen, also Studentinnen und Studenten, so muss man es immer sagen, natürlich eine begrenzte Ressource ist. Und so manche Student gähnt mich jetzt schon an. Ich weiß, mir ist es auch so gegangen. Brauchen Sie sich nicht dafür schämen, ist alles in Ordnung. Okay, und daher sollte sich natürlich der Lehrende oder der Vortragende immer auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren von seinem Vortrag. Und es gibt auch Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit zu steuern. Und da gibt es das Beispiel des Advanced Organizers. So, da kann ich wieder zurückgehen. Achso, das war ein bisschen schnell. Ja. Okay. Aber Sie sehen die Folien ja eh im Internet, also das ist halb so wild. Gut, also das sind also Advanced Organizer ist letztendlich eine Vorstrukturierung des Wissensinhaltes, die Sie natürlich vor dem Vortrag bekommen. Und wenn Sie diese diese Vorstrukturierung haben, dann können Sie auch schon sehen, was Sie erwartet, können mehr oder weniger Vorwissen aktivieren und haben auch schon gleich die Strukturierung des Vortrags und dementsprechend sollte das eigentlich Ihrem Lernerfolg zuträglich sein. Gut. Allerdings ist es so, dass man die Kapazitätsgrenzen des Arbeitsgedächtnisses auch beachten muss. Das haben Sie jetzt auch schon sicherlich gehört, dass das Arbeitsgedächtnis begrenzt ist. Oder wer glaubt, dass das Arbeitsgedächtnis unbegrenzt ist? Keiner. Okay, schön. Dementsprechend ist es so, okay, wir haben natürlich eine begrenzte Aufmerksamkeit, wir haben eine begrenzte Motivation und wir haben natürlich auch eine begrenzte Kapazität, kognitive Inhalte zu verarbeiten. Und darum dürfen Sie als Lehrender auch in Ihren Vorträgen nicht zu viel, nicht zu schnell präsentieren. Ja? Ich glaube, das werden Sie an der Universität sicherlich auch merken, gerade Leute, die Mathe studieren. Ich kenne das aus eigener Zeit, wenn ich Kommilitoninnen und Kommilitonen hatte, die Mathe studiert haben. Die haben nicht zu viel und nicht zu schnell, wurde in den Mathematikvorlesungen, vor allem in den ersten 2, 3 Semestern, immer wieder verletzt. Und viele waren einfach am Rande der Verzweiflung, weil es zu viel, zu schnell, zu hart, zu kompliziert und viel zu bekackt war. Ja? Dementsprechend ist es ein sehr großes Problem, nicht zu viel, nicht zu schnell. Und klar, das gilt für alle. Und gerade wenn Sie zum Beispiel als Lehrer sind, also als Lehrender, haben Sie natürlich immer einen Informationsvorsprung. Viele Dinge sind für Sie selbstverständlich, die für Ihre Schüler eben nicht selbstverständlich sind. Und viele Dinge brauchen Erklärung. Ja? Und sie müssen erst mal warten, bis sie sich setzen lassen, bis sie verstanden werden. Und wenn sie dann schon wieder fortfahren, ist das natürlich sehr schlecht. Okay. Dann natürlich, was, also ich baue das immer wieder ein, nicht ablenkende, irrelevante Informationen. Ich erzähle ständig über Fußballvereine, wo ich herkomme und so weiter, wenn ich irgendwelche Lehrgeschichten mache. Also ich kann das anders, aber natürlich sollten Sie das nicht tun. Keine ablenkenden, irrelevanten Informationen innerhalb dieser Vorträge, damit sich eben die Schüler ganz allein auf diese Inhalte konzentrieren können. Und natürlich sollten Ihre Informationen auch eine gute Struktur aufweisen, und zwar gerade, wenn Inhalte aufeinander aufbauen, dann sollten die natürlich der logischen Reihenfolge entsprechen. Ja, wenn das eine Voraussetzung ist, um das andere oder das nächste zu verstehen, dann sollte das eine natürlich zuerst kommen. Gut. Und damit müssen Sie auch letztendlich, das hat auch mit der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zu tun, Sie sollten letztendlich auch den Schülern Zeit lassen, die Inhalte, die sie vermitteln, in das Langzeitgedächtnis zu überführen, also die Memorisierung sollten sie zulassen, und zwar indem sie eben Visualisierung verwenden, das heißt einfach komplexe Inhalte möglichst deutlich oder schnell auf einen Punkt zu bringen, oder eben durch die Aktivation von Vorwissen oder eigenen Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler machen. Oh, Sie sind aber spät dran. Wie spät haben wir denn? Viertelstunde? Ach, Sie sind... Also sowohl das gilt als Ausrede, sowohl um früher zu gehen, als auch um später zu kommen. Das finde ich cool. Riedbergisch cool. Okay, egal. Die Verknüpfung, wenn es um die Verknüpfung geht, ist es natürlich wichtig, Sie sollten hingehen und bei Ihren Lehrenden oder bei Ihren Schülern das Vorwissen aktivieren, eigene Erfahrungen ansprechen, und wenn Sie dann eben Wissensinhalte oder neue Inhalte vermitteln, dann können diese eben an das eigene Vorwissen oder vorhandene Wissen eben angeknüpft werden. So zumindest die Theorie. Natürlich brauchen Sie auch immer viel, viel Zeit. Lassen Sie sich Zeit, das ist auch wichtig. Ja? Die Sachen rutschen nicht ganz schnell ins Langzeitgedächtnis. So, da hatten wir den Advanced Organizer. Genau. Und da nochmal zu diesen Prinzipien des Advanced Organizers. Sie strukturieren einfach, letztendlich ist der Advanced Organizer, es ist ein Organizer, und der organisiert Ihr Wissen, er strukturiert Ihr Wissen, und mehr oder weniger ist es so etwas wie eine kognitive Landkarte oder eine, ja, kann man sagen, eine Kategorisierung Ihrer Wissensinhalte. Ja? Gut. So, dann kommen wir zum heutigen Thema, das ja auch gut zu meiner Rolle hier passt. Ich mache einen Vortrag relativ unvorbereitet, obwohl ich kein Professor bin und obwohl ich nicht diese Folien gemacht habe. Und ich versuche, mehr oder weniger Wissen zu vermitteln. Und der Dr. Fox-Effekt bezieht sich auf eine relativ klassische Studie. Und ich kann Ihnen den Rahmen erklären. Es gab verschiedene Experten, also Ärzte, medizinische Experten. Die waren zu einer Vorlesung oder wurden in den 70er Jahren, 73 genau, zu einer Vorlesung geladen. Und zwar über die Anwendung der mathematischen Spieltheorie eben in der Ausbildung von Ärzten. Und der Redner war ein Dr. Merton L. Fox. Und ja, dieser Dr. Fox hat es sehr angenehm gemacht und einen sehr schönen Vortrag gehalten, war eine sehr charismatische Person. Und letztendlich die ganzen Experten, die sich eigentlich inhaltlich gut mit Ärzteausbildung und auch mit ihrem medizinischen Fach auskannten, haben die Kompetenz von Dr. Fox im Nachhinein, darum sind es ja auch immer experimentelle Variationen, sehr positiv beurteilt. Ich kann einfach mal ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, der Link, starten. Oh, das sieht ja schon schlimm aus. So. Wenn es zu laut ist, sagen Sie Bescheid. Und wenn Sie genug haben, auch. Dauert etwa eine Viertelstunde. So groß genug oder soll ich es ganz? Wie mache ich denn das? He's written in Science for those of you who have ist laut genug? Subscribe to that magazine. That journal, and he also has, I think, two publications, two books on the topic that he's going to address us with today, and that is behavioral games as it applies to physician learning. Dr. Myron Fox.
Several advantages. is that you can wear shorts, whereas the Easterners wear a suit, and that you can wear a mock turtleneck shirt where we wear a tie. Now, in that regard, of course, the standard easiest game is tic-tac-toe. And as you know, this has now been analyzed to the point where it is no longer a game because it must end in a draw. There is an anecdote. Many years ago, there was a very great Russian chess player named Bogolyubov back in the days of the Tsar. And his standard comment upon his play was, when I am white, I win because I am white. And when I am black, I win because I am Bogolyubov. Rappaport uses a rather, I think, charming example in the opera Tosca. Now, those of you who are not familiar with it, the story of the opera is that Tosca, who is in love with Cavaradossi, and she is coveted, if that's quite the right word, by Scarpia, and she, Scarpia, has arrested her lover, Cavaradossi, and holds him under penalty of death. Now, a great confrontation, or rather discussion, not a confrontation, it's a games theory, takes place between Tosca and Scarpia. Tosca wants free Cavaradossi. Scarpia wants to have Tosca's body. How can they achieve their ends, and how can each one defeat the other? It is important to Scarpia that Cavaradossi die. Cavaradossi is killed. Scarpia, in true opera tradition, survives long enough to realize that she knows Cavaradossi is dead, and she stands there with that marvelous last long high C scream, and the opera ends with the following gamesmanship, if you will, or games theory result. Tosca has not lost totally. Scarpia has not lost totally. He's dead. Cavaradossi is dead. Tosca survives. And of course, we had marked a picture of Violet. It was water, you know, and gradually one hand drifted up and then gradually another until finally all ten were up. And it contained no Violet. This, is, in a sense, is the power of suggestion. But we use that to lever into an interaction thing. Because in conjunction with, what is it? I'm sorry, I forgot your name, sir.
Dan.
Dan. What Dan said, it didn't really involve them. It was a lecture approach. Then I did twist it a little and got them to discuss, could they have done the same thing to me? May I ask you, did that come as a big shock to you? Did you accept it completely, fully, at once, or did it gradually become part of it? It was a gradual process. Suppose that could possibly come as a complete shock at one time. I'm wondering. I'm asking. I don't know. Hell of a good point. Now, I'd be lousy if I didn't have an answer for that. At this moment, I'll be lousy. Good point. And Capablanca, having a time in which he could think about this, instead of folding up, which he said was his first reaction, and becoming panicky, instead thought for a moment and came back and accepted the challenge of Marshall and won, thus proving that he won because of a gamesmanship. He outplayed Marshall. He outplayed Marshall psychologically, as well as outplaying Marshall on the board. A and B decide to get together. That is, A says to B, look, if you will vote for me, we'll shut out C, and I'll give you 55 cents of that dollar, and I'll keep 45 cents. So B says, that's a hell of a thing. And C is over on the other side of the room, and he notices this going on, so he goes over and he gets hold of B, and he says, listen, he says, I'll give you 60 cents, and I'll keep 40, we'll shut A out. And he says, Dave, that's even better. Now, by this time, A is aware of what's going on, and he decides, well, the hell with this, and he gets together with C, and he says, look, he says, let's us take it, and we'll cut B out. Made the point that there is a difference between checkers and poker, because poker has an element of chance, chess and poker, because poker has an element of chance in the deal of the cards, the fall of the card, and chess does not, but chess does. The question of if you, the normal way to select who's going to get the color is to have the umpire, of course, take a black and a white pawn and put them out, and you select one. In games, the idea is to out-logic the opponent, if you will, to reduce that fight to a level of more amicable confrontation. And this, gentlemen, I think is perhaps where the value of game theory lies in our profession.
to start today by getting into the applicability of game theory in the field of medicine and in the field of teaching. Now, when von Neumann and Morgenstern started with game theory, it was not long before they realized that game theory was not primarily concerned with disclosing the optimum strategy. What it really is concentrating on is concerned with the logic of conflict, that is, with the theory of strategy. Now, in this way, interestingly enough, being here at the gambling state of Nevada, the question could be asked, does game theory differ from gambler's choice? And it does differ, and it differs in very interesting ways, and these ways, I think, are applicable in our field. We say these situations exist. These are the milieu, the environment, our kids may say ecology, in which man exists. Now, you must abide by that environment. If you can't, if you're in an occupation and you cannot operate in the realm within the formal walls of that occupation, perhaps it becomes incumbent upon us to say that is the wrong occupation, that is the wrong set of values. I think that that idea, that it might be the wrong set of values, is fraught with a great many meanings. Some could be dangerous, quite dangerous.
How I might better get these kinds of points across to the teachers? You know, how do we go about stimulating them to use these kinds of theories?
Well, I think one possibility is certainly in the use of the first word, game. I think it's much easier to get something across to a student if he feels he's involved. You play a game with the student. You give him a hypothesis. But you let him involve himself. You don't tell him, now look, this is the thing, you know. What do you think of that? The letter A is built so-and-so. No, you don't do it that way. So even game theory is not that clean, it's not that precise, it's not that mathematically accurate. It depends a little on the assumptions you make. So the element of chance is introduced, but it's supposedly, it's an educated chance, which brings us back to the whole damn thing, it's an educated guess. Your point that you accepted, you know, that you came to think this other thing is on the basis of an educated approach, an educated guess approach.
Your students to this kind of approach, is there resistance or...
Percentage-wise?
Well, I mean, is it something that they accept as opposed to the traditional form of learning? Do they see it as a valid change in terms of their own education?
Well, you've just mentioned the problem. In terms of their own education, some do and some don't, but there's a great deal that has to do with their own educational background as to whether they do or they don't. Percentage-wise, it's quite high. The applicability of these factors, the theory of games, to the field of not only psychiatry, but the teaching of psychiatry, the training, I think has great value. Thank you, gentlemen.
So, danke schön. Das müssen Sie sich erstmal wieder gewöhnen, lebendige Sprachen zu hören. Die Tonqualität war nicht die beste, kann ich jetzt wieder abbrechen. Aber man hat, glaube ich, gemerkt, oder vielleicht haben Sie, ich hoffe, dass Sie gemerkt haben, dass der Herr Fox ein sehr lebendiger Redner war, der viel gestikuliert hat, aber im Grunde genommen, vielleicht ist es auch rübergekommen, hat er ziemlich viel Blödsinn einfach erzählt. Ja? Und die ganzen Ärzte, haha, die haben natürlich, also, oh, ja, okay, okay. Ich verstehe es nicht, aber ich tue, als ob ich klug wäre und nicht ganz eifrig mit dem Kopf. Okay, aber der Dr. Fox-Effekt ist nun mal ein großes, also ist ein Phänomen. Und klar, es ist eben so, dass unsere Wahrnehmung verzerrt wird. Und gerade bei Vorträgen ist das eben häufig der Fall. Und gerade bei der Beurteilung von Lehrenden, wenn Sie jetzt zum Beispiel jemand Also klar, diese Oberflächenmerkmale spielen dann eine sehr große Rolle. Und natürlich hat es bei der Interaktion mit Menschen immer eine große Rolle, wenn jemand sehr sympathisch auftritt, enthusiastisch und charismatisch ist von seiner Art her. Dann gehen häufig die Leute hin und dann gehen sie auch, und ich persönlich, das macht ja eigentlich fast jeder, und schreibt dem letztendlich dann Kompetenzen zu, die er vielleicht gar nicht hat. Ja. Und letztendlich ist es auch ganz ein Sammelbegriff, dass zum Beispiel Leute, die halt sehr expressiv auftreten und eine große Show ausziehen, dass die letztendlich auch ganz unterschiedliche Dinge dann beeinflussen. Das kann natürlich teilweise auch positiv sein. Es können zum Beispiel Lehrmotivation kann gesteigert werden. Es muss nicht nur negativ sein. Allerdings, ja, letztendlich die Inhalte, die vermittelt werden, sind häufig nicht ganz so positiv. Gut. Kennen Sie auch einen Dr. Fuchs aus Ihrer universitären Laufbahn, auch wenn sie sehr kurz ist im Moment? Können Sie noch nicht beurteilen wahrscheinlich. Für Sie ist alles Dr. Fuchs. Okay, alles klar. Gut, letztendlich stellt sich halt die Frage, warum ist nonverbales oder warum hat nonverbales Verhalten auf Schüler so eine bedeutsame Rolle? Ich kann mich noch, also in meiner Schulzeit kann ich mich noch daran erinnern an eine Englischlehrerin. In Englisch war ich immer ziemlich schlecht und dementsprechend habe ich auch den Vortrag fast nicht verstanden. Also mir ging es wie Ihnen. Ha. Und dementsprechend ist es so, zum Glück gab es die Übersetzung, sonst wäre das auch vollkommen an mir vorbeigegangen. Nee, jetzt mal im Ernst. Aber ich war wirklich schlecht. Ich war wirklich schlecht in Englisch. Und dann hatte ich eine neue Lehrerin und die hatte überhaupt kein nonverbales Verhalten und die war so biestig, die war so böse, die war so gemein, so eine richtig alte, ganz strenge Lehrerin. Können Sie sich vorstellen, so, es hat nur der Rohrstock gefehlt, der Rosenstock, so zack, zack und bestrafen und so weiter und so fort. Letztendlich habe ich aber bei der am meisten gelernt, weil sie so unerbittlich war und so gnadenlos. Und entweder man ist mitgeschwommen oder man ist gnadenlos untergegangen. Ich habe mich fürs Schwimmen entschieden und letztendlich war das auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Egal. Aber es gibt natürlich andere Lehrpersonen, die sehr sympathisch rüberkommen. Aber irgendwann, wenn man vor allem wenn man etwas reift, dann merkt man, dass da auch manchmal nichts dahinter steckt. Das ist nun mal so. Okay. Theoretische Erklärungsansätze, warum nonverbales Verhalten gerade bei irgendwelchen, bei Vorträgen so eine große Rolle spielt, auch als Aktion, wenn Sie aktiv werden als Lehrperson, ist klar, dass es gibt so etwas wie eine, also Theorie oder sowas, der emotionalen Ansteckung. Ja. Also, positiven Emotionen, die von einer Person, ich meine, Sie können sich vorstellen, wenn Sie immer, wenn ein schlecht gelaunter Lehrer immer ins Klassenzimmer kommt, rummuffelt, das schafft keine Lehrmotivation. Hingegen, wenn irgendwie ein junger Mensch fröhlich offen reinkommt, dann ist es was ganz anderes natürlich, sei denn, es geht in die falsche Klasse. Und klar, diese positiven Emotionen, die sie ausstrahlen, die können natürlich ansteckend wirken und die wirken sich natürlich auch auf die Lernmotivation oder können sich auf die Lernmotivation, auch auf das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler auswirken. Das ist ganz klar. Dann gibt es so etwas wie eine Verführung. Und da ist es wiederum auch so, dass die positive Ansteckung, also Ausstrahlung einer Person oder vielleicht auch der Wunsch, sich mit dieser Person zu identifizieren, dazu führt, dass die Schüler eben Sympathie entwickeln zu dieser Person und also auch deren Kompetenz hoch einschätzen und letztendlich auch sich mehr anstrengen, um dieser Person zu gefallen und letztendlich eine höhere Lernmotivation entwickeln. Und dann gibt es eben noch die Theorie des nonverbalen Botschaften als Marker, dass eben nonverbales Verhalten eben Dinge, die die Person äußert, unterstreicht und letztendlich auch den Schüler oder die Zuhörer letztendlich leitet bei ihrem Verstehens- und Zuhörensprozess. Allerdings, wenn es so ist, dass dieses nonverbale Verhalten Dinge unterstreicht, die Nonsens sind, dann ist natürlich klar, dass es keine langfristigen Lerneffekte gibt und vor allem, wenn sie halt auch einfach nur Unsinn erzählen. Ja, Sie müssen natürlich das Ganze mit sinnvollen Inhalten koppeln, damit Sie auch einen erfolgreichen Lehrvortrag oder Lernvortrag halten können. Gut. So. Gut, den Vortrag haben wir jetzt behandelt. Klar, eine ziemlich zentrale Sache. Und jetzt kommen wir zum fragenentwickelnden Gespräch. Wie Sie jetzt auch hier sehen bei der Übersicht oder bei dieser kleinen Übersicht, das fragenentwickelnde Gespräch, bei dem geben Sie als Lehrperson ein bisschen die Steuerung aus der Hand. Es ist halt so, dass Sie, natürlich sind Sie immer noch, es ist Lehrer gelenkt, aber es ist nicht mehr ganz so expositorisch, es ist nicht mehr alles so vordefiniert, also der Definierungscharakter lässt etwas nach. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Freiheitsgrade, die sich in dieser Lehrmethode einfach ausdrücken. So, und hier haben wir ein Beispiel, das fragend entwickelnde Gespräch. Okay, ich glaube, ich versuche es mal vorzulesen. Gut, und jetzt, also L, für was steht L? Und S? Super, Sie sind noch da, das freut mich, dass Sie noch da sind. Gut, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir gestern eine Aufgabe bearbeitet haben. Da muss ich mit der Stimme runtergehen. Auf der linken Seite unserer Ungleichung haben wir ein Produkt von zwei Faktoren. Und dieses Produkt zweier Faktoren soll kleiner oder gleich 0 sein. Welche Möglichkeiten gibt es? Ganz allgemein erstmal, ohne jetzt diese Werte zu betrachten. Dann meldet sich eben der Schüler zum Einstieg in den sokratischen Dialog oder in das fragend entwickelnde Gespräch. Gut, beide sind größer als 0. Beide größer. Und das Produkt soll kleiner als 0 sein. Das? Nein, beide sind kleiner als 0. Naja, dann ist das der zweite Fall, der nicht geht. Dann ist einer größer und einer kleiner. Ja, und dann haben wir, wie viele Möglichkeiten gibt es? 2? 2, richtig, der erste größer als 0, der zweite kleiner als 0 oder der erste kleiner als 0, der zweite größer als 0? Warum können nicht beide größer oder kleiner 0 sein? Okay, ich habe zwar nichts verstanden, aber ich habe ja auch vorgelesen, da muss ich auch nichts verstehen, aber das ist auf jeden Fall, Sie kennen natürlich das fragend entwickelnde Gespräch, der Schüler, also der Lehrer stellt eine Frage, es gibt Meldungen und dann steuert der Lehrer quasi dieses Gespräch und versucht gemeinsam auf eine Lösung zu kommen, beziehungsweise gemeinsam mit den Schülern eben eine Lösung zu erarbeiten. Ja? Okay. Also das ist eine sehr klassische Unterrichtsform, die es schon in der Antike offensichtlich gab, sonst würde man das Ding nämlich nicht sokratischer Dialog nennen. Und es ist in vielen Fächern eben eine sehr häufige Methode. Und es funktioniert eben so, dass die Lehrkraft, wie ich schon gesagt habe, stellt der Klasse ein Problem, eine Aufgabe und versucht eben gemeinsam mit den Schülern darauf, auf dieses Problem, auf diese Aufgabe eine Antwort, also eine Antwort oder eine Lösung zu finden, beziehungsweise im Gespräch zu erarbeiten. Dabei ist der Lehrer ja letztendlich der Moderator. Er geht hin und ruft die Leute auf. Er geht hin und versucht, dieses Gespräch auch zu steuern. Wenn sich zum Beispiel wieder alles auf Fußball hinwendet, dann muss er es wieder zurückholen zur Mathematik und so weiter und so fort. Und klar, da haben Sie natürlich eine Moderationsfunktion oder Moderatorfunktion. Und das Ziel ist letztendlich, dass die Schüler einen eigenen Erkenntnisprozess anregen sollen und dass die Schüler auch involviert werden an einen eigenen Erkenntnisprozess. Also im Grunde genommen, psychologisch könnte man das auch so begründen, dass die Schüler das Ganze elaborieren. Sie bekommen es nicht vorgesetzt, fertig, in Häppchen, zack, sondern sie müssen selbst draufkommen, sie müssen elaborieren, sie müssen über den Charakter der Fragestellung nachdenken, sie müssen selbst Lösungswege erarbeiten, schlechte Lösungswege verwerfen, gute wieder ergänzen und so weiter und so fort. Ja, und es geht eben darum, dass die Tiefenelaboration bei den Schülerinnen und Schülern anzuregen. So. Und damit wären wir schon im interaktiven Teil dieser Vorlesung. Jetzt eine Frage, die Sie in Peers, also in Zweiergrüppchen, diskutieren sollen. Was glauben Sie, sagen wir 5 Minuten, was glauben Sie, wie gut wird dieses Ziel erreicht durch diesen sokratischen Dialog? Ich werde in 5 Minuten fortfahren und 2, 3 Meldungen annehmen. Ja? Okay. Bis 11:07, also meine geht ein bisschen rund. 5 Minuten mit Ihren Sitznachbarn. Sie müssen allein diskutieren. Sie können ja immer jeweils so diskutieren. Wie gut wird dieses Ziel erreicht? Nicht davonlaufen, nicht davonlaufen. Sie müssen aufs Klo, aha. Thank you. Drehen sich noch die Gespräche über meine Frage oder sind Sie schon über Tätigkeiten in den Weihnachtsferien abgeglitten? Kann auch sein, ist ja auch in Ordnung. Okay. Dann kehren wir wieder zurück. Sie haben es ausgiebig diskutiert, wie ich annehme. Jetzt möchte ich doch mal die Möglichkeit ergreifen. Sie folgen mir mit der Kamera, egal wohin ich schlapp. Okay, super. So, ich kann nicht immer nur die Leute vorne dran nehmen. Was glauben Sie? Sie wissen es nicht. Schlechte Antwort, ganz schlechte Antwort. Was glauben Sie? Wenn der Lehrer das gescheit steuert, das ist schon mal richtig. Also es hängt am Lehrer fest letzten Endes. Okay. Was glauben Sie?
Ich glaube, dass die Erfolgsquote bei dieser Methode nicht ganz so hoch ist, weil die Schüler dann immer nach links oder nach rechts gehen mit den Antworten und der Lehrer das dann irgendwann mal abbrechen muss und sagen, okay, ich werde es so erklären. Und dann.
Okay, was meinen Sie mit nach links oder nach rechts gehen? Abweichen. Okay, also Sie meinen, dass es schwierig ist, die Fragestellung im Fokus zu behalten. Okay, das ist ein Grund, warum es schwer sein kann. Fällt jemandem einen anderen Grund ein, weshalb es schwer sein kann? Da habe ich eine Meldung, da muss ich doch hinlaufen. Ich fühle mich wie bei Wetten, dass mit diesem komischen Ding da. So, der Markus Lanz, der das immer wieder versaut, gell, wie man es liest. Okay, wer hat sich gemeldet? Ja. Okay. 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 Also die introvertierteren Schüler werden nicht angesprochen, das ist auch ein Problem. Ja?
Wenn man zu lange die Frage in dem Raum hat, wird es viel Verwirrung sorgen. Das heißt, wenn 50 Schüler schon versuchen zu fragen und keiner von ihnen hat recht, sollte man es. Man sollte halt viel früher aufklären und den Prozess stoppen.
Okay, also man muss es auch rechtzeitig abbrechen und so weiter und so fort und rechtzeitig steuern. Haben Sie gewonnen wenigstens? Schön.
Ja, ich wollte noch sagen, wegen der introvertierten Schüler, wir hatten einen Lehrer, der hat seinen Unterricht fast ausschließlich so gemacht.
Ja.
Und gerade wenn er gemerkt hat, dass ein Schüler sich ausgeklinkt hat, hat er den angesprochen, hat es nicht alleine übermelden.
Ah, okay. Also das heißt, der Lehrer muss relativ bewusst sein, welcher Schüler gerade aussteigt, wer gerade Karten spielt oder nicht und dementsprechend die Leute dann eben wieder aufrufen. Okay. Gut, mal sehen, was der Horst zusammengesucht hat. Klar. Letztendlich ist der sokratische Dialog, und darum müssen Sie sich auch im Klaren sein, eine relativ anspruchsvolle Methodik, ja, weil sie eben keine feste Struktur hat und in Ecken, das haben wir ja gehört, schon durch mehrere Meldungen, es kann halt Abweichungen geben, die Sie gar nicht intendiert haben. Sie müssen sehr flexibel als Lehrkraft sein. Und letzten Endes kann es auch sehr sein, diese Flexibilität oder diese Offenheit kann auch wirklich nur letztendlich oberflächlicher Natur sein, weil Sie ja wissen, worauf Sie hinaus wollen. Und letztendlich geht Ihr sokratischer Dialog kaputt oder Sie merken, Ihr Dialog geht nicht in die Richtung, wie Sie das wollen. Und dann fallen Sie doch wieder in eine direkte Instruktion letzten Endes zurück. Ja? Und natürlich ist auch das Problem eben der großen Unvorhersagbarkeit. Welches Lernergebnis habe ich? Wozu komme ich? Wo komme ich dann heraus bei diesem Dialog? Das ist auch ein großes Problem oder ein relativ großes Problem dabei. Ich sehe auch noch als Problem die Sache der Ergebnissicherung. Wie, wenn ich jetzt so einen Dialog anstoße, muss ich ja auch dieses Lernergebnis irgendwie sichern. Sie merken ja teilweise, Sie können sich hier die Folien runterladen oder Sie können Tafelbilder in der Schule abschreiben und so weiter. Und bei so einem sokratischen Dialog muss es auch irgendwie gesteuert sein, dass Sie dann das Ergebnis Ihres Dialoges, also Ihrer Schlussfolgerung und so weiter und so fort, letzten Endes auch irgendwie festhalten, damit die Schüler natürlich auch dazu in der Lage sind, die Sachen nachzuarbeiten. Ja? Okay. Und eben das andere, was jetzt auch schon mehrfach genannt wurde, oft oder meist steht hier, werden nicht alle Lernenden erreicht. Aber das hat natürlich auch wieder mit ihrer Kompetenz zu tun als Lehrende, inwieweit sie eben ein gutes Gefühl haben, wer sich gerade ausklingt oder inwieweit sie in der Lage sind, eben alle Schüler mit einzubeziehen, selbst die Introvertierten, die nicht so gerne sich melden und so weiter und so fort. Ich meine, wenn Sie Lehrer werden, dann kann ich mir vorstellen, gibt es hier keine Introvertierten, weil ich kann mir keinen Introvertierten vorstellen, der vor einer ganzen Klasse steht und Unterricht macht. Also sind Sie mehr oder weniger alle extrovertiert. Das freut mich. Okay. Gut. Damit sind wir schon beim Beispiel oder mehr oder weniger bei der dritten großen lehrerzentrierten oder lehrergesteuerten Unterrichtsmethode, und zwar bei der direkten Instruktion. Und das hat schon einen relativ starken expositorischen Charakter. Da stellen Sie sich als Lehrperson hin vor Ihre Klasse und erzählen Ihren Schülern, wie die Welt funktioniert. Ja? Das nennt man als direkte Instruktion oder bezeichnen wir als direkte Instruktion. Kann ich auch kurz machen. Diese direkte Instruktion ist natürlich auch entwickelt worden, oder ein Verfahren zur direkten Instruktion ist entwickelt worden von Rosenshine und Stevens, 86. Und es geht da vor allem, und da können Sie auch, ist es die einzige, Sie machen auch eine Vorlesung pädagogische Psychologie, oder? Machen Sie nicht? Okay. Dann kennen Sie sich mit Gedächtnismodellen und so weiter nicht ganz so aus? Ein bisschen. Hatten Sie auch hier schon die Gedächtnismodelle? Okay. Also, da kann ich einfach was zusammenfassen, was Sie sicherlich auch schon wissen. Die Psychologie, also vor allem die allgemeine und die kognitive Psychologie, und die allgemeine und die kognitive Psychologie sind die Grundpfeiler der pädagogischen Psychologie, also der Psychologieform, die Sie auch, deren Veranstaltungen Sie auch besuchen. Wir sind sehr stark geprägt von einem informationsverarbeitenden Paradigma. Das bedeutet, wir stellen uns alle vor, also die Psychologen, also theoretisch zumindest ist es so, wir stellen uns alle vor, wir haben kleine Rechner in der Birne, also es ist jetzt alles noch letztendlich vereinfacht dargestellt. Wir nehmen Informationen aus der Umwelt auf, repräsentieren diese Informationen irgendwie und manipulieren sie, bearbeiten sie und legen sie im Langzeitgedächtnis ab. Ja. Und dementsprechend können wir diese Informationen wieder aufrufen, wir können diese Informationen benutzen, also wir können sie ganz einfach replizieren, also wie beim Vokabellernen, aber wir können zum Beispiel auch irgendwelche mathematischen Problemlösestrategien auf neue Situationen quasi einwenden oder anwenden. Und das ist natürlich die höchste Kunst, wenn Sie das schaffen, irgendwie Wissen, das Sie erworben haben, auf neue Situationen anzuwenden, auf komplexe Situationen, auf schlecht definierte Situationen. Und letztendlich will jeder Lehrende eigentlich dorthin, dass eben Schüler das können, dass Studierende das können und so weiter und so fort. Okay. Und eben dieses informationsverarbeitende Paradigma, also diese Computermetapher, die ein Stück weit in der kognitiven Psychologie auch vorherrscht, die war Ausgangslage für die Entwicklung von dieser Methode. Und natürlich können Sie sich vorstellen, da stecken sicherlich viele Sachen drin, wie beispielsweise hinzugehen und auch, dass man nicht zu viel, nicht zu schnell machen kann, dass das Arbeitsgedächtnis letztendlich begrenzt ist, dass man Stoff gut strukturieren muss, dass man die Wissensstrukturen halt so aufbereitet, dass sie möglichst schnell, möglichst effektiv und mit einem guten Ergebnis verarbeitet werden. Okay. Das Ziel der Methode ist relativ einfach, und das ist eigentlich auch das Ziel, das jeder Lehrende letzten Endes ein Stück weit auch haben sollte. Zum einen ist es natürlich die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf relevante Inhalte zu lenken, also auf die speziellen Inhalte, auf die wichtigsten Inhalte. Dann eben auch eine Verarbeitung des Gelernten zu ermöglichen. Und da kann ich aus der, also ich meine, ich komme aus der Kognitionspsychologie oder aus der allgemeinen ein Stück weit, da ist es so, da können Sie sich vorstellen, wie, also diese Verarbeitung hat natürlich unterschiedliche Dinge, also beinhaltet unterschiedliche Dinge. Wenn Sie zum Beispiel einen Text lesen, müssen Sie natürlich erstmal in der Lage sein, die Schrift zu identifizieren. Ja? Gut. Wenn das jetzt meinetwegen chinesische Schriftzeichen sind, wer könnte chinesische Schriftzeichen lesen von Ihnen? Keiner wahrscheinlich, oder? Da hat jemand die Hand gehoben. Nett? Kann jemand von Ihnen chinesisch? Koreanisch? Koreanisch. Cool. Die schreiben längs, oder? Von oben nach unten. Das finde ich cool. Muss nicht sein. Geile Sache. Wenn man dann auch von links nach rechts, von oben nach unten, von kreuz nach quer liest. Tolle Flexibilität. Finde ich sehr spannend. Okay, darum schneiden die auch in Pisa wahrscheinlich so gut ab, weil sie so unglaublich flexibel sind in allem Lesen. Okay. Egal. Also, natürlich müssen Sie Schriftzeichen erkennen können, um halt einfach die Dekodierung vorzunehmen. Sie können es sich wirklich vorstellen wie so ein Computer. Ihr Hirn ist ein Computer, Sie lesen was, das wird dekodiert, die Schriftzeichen werden dekodiert. Das nächste besteht natürlich nicht die Schriftzeichen wichtig. Was ist noch wichtig, wenn Sie zum Beispiel einen Text lesen? Was müssen Sie noch verstehen? Was müssen Sie noch verstehen, wenn Sie eine Schrift lesen, einen Text lesen? Ja? Okay, das auch, aber was noch vorher? Die Sprache, genau. Ich habe eben gerade gesagt, ich habe schlecht Englisch gelernt, also ich war sehr schlecht in Englisch und dementsprechend englische Texte am Anfang vom Psychologiestudium, es gibt fast nur englische Texte, sind die Hölle gewesen, mittlerweile geht es einigermaßen. Und dementsprechend ist es halt so, klar, Sie müssen die Sprache können. Und dann fängt es an mit den Zusammenhängen, dann fängt es an mit den einzelnen Worten und so weiter und so fort. Und irgendwie, wenn Sie diese Grundvoraussetzung haben, müssen Sie eine Repräsentation, also eine mentale Repräsentation der Textinhalte aufbauen. Und diese mentale Repräsentation der Textinhalte muss dann auch irgendwie aus Ihrem Arbeitsgedächtnis wieder zurück ins, oder nicht zurück, sie muss erstmal rein ins Langzeitgedächtnis, dass Sie es dann für die Klausur oder für eine andere Gelegenheit wieder abrufen können, um Fragen zu beantworten oder andere Dinge zu tun. Ja? Also, die Verarbeitung des Gelernten ist kein einfacher Prozess und diese soll möglichst leicht sein. Also, das bedeutet, ich versuche dann Texte so zu gestalten, die letztendlich nicht zu schwer sind, die leicht zu verstehen sind. Zu leicht ist natürlich auch wieder ein Problem, weil dann denken Sie, ach, das ist ja alles easy, ich lese das durch, da gibt es auch verschiedene Studien dazu, dass Leute, wenn man zum Beispiel zu leichte Texte hat, die zu easy sind zum Verstehen, dann neigen häufig auch Leute mit gutem Vorwissen dazu, die schnell runterzurattern, aber es bleibt letztendlich nichts hängen, weil sie sich nicht genügend anstrengen dabei, weil sie denken, oh, ich habe alles verstanden, aber letzten Endes bleibt nichts im Arbeitsgedächtnis, also im Langzeitgedächtnis hängen. Okay. Und natürlich, also klar, Lernen ist definiert auch immer über einen Zeitfaktor, also es hat damit zu tun, die kognitive Definition von Lernen geht darüber hinaus, müssen sich irgendwelche Wissensstrukturen verändern, das bedeutet, Sie erwerben Wissen und gelernt haben Sie natürlich nur, wenn Sie dieses Wissen über einen gewissen Zeitraum natürlich wieder abrufen können. Ja, wenn Sie es nicht abrufen können, dann war der ganze Lernprozess umsonst und dementsprechend spielt es dann auch keine Rolle mehr. Und natürlich sollen Sie natürlich letztendlich in der Lage sein, eben das Gelernte wieder abzurufen. Um das alles möglichst optimal zu gestalten, haben die eben diese Methode entwickelt, der direkten Instruktion. Und mehr oder weniger, ich meine, wenn die Psychologen von den Methoden sprechen, dann glaubt man immer, wunderbar und Weihnachtsbaum und tralala. Aber im Grunde genommen ist es einfach relativ simpel. Sie strukturieren Lernstoff, es gibt eine Einführung. Und da geht es um eine Zusammenfassung und Wiederholung bereits gelernter Inhalte. Bei der Einführung kann man auch dazu nutzen, um an bestehende Wissensinhalte anzuknüpfen oder Vorwissensinhalte anzuknüpfen. Gleich soweit. Dann gibt es so etwas wie eine Darbietung. Also da geht es darum, dass Sie erstmal natürlich Lernziele darstellen, die ihren Schülern mehr oder weniger erklären, was diese hinterher nach diesen Unterrichtseinheiten können sollen, was sie nicht können sollen. Und das versuchen sie natürlich dann durch den Lehrervortrag zu erreichen. Dann gibt es eine Übungsphase, also in der Gruppe alle zusammen, mit Fragen und Beteiligung aller Schüler und eben einem direkten Feedback, wo sie dann letztendlich die Leute dann korrigieren. Und letzten Endes gibt es eine individuelle Übungsphase mit relativ klarer Anleitung und eben einem korrigierenden wird häufig auch angewendet. Ich meine, das nennt sich jetzt also Methode 86 eingeführt, aber im Grunde genommen ist es ja nicht selten so, dass Sie so etwas anwenden im Mathematikunterricht, wo man gemeinsam irgendwas rechnet, dann wird es einzeln gerechnet und wird es einzeln überprüft und so weiter und so fort. Ja? Okay. So. Die direkte Instruktion, also die empirischen Befunde dazu, ist eine sehr, sehr gut erforschte Methode. Das hat einfach damit zu tun, weil sie sich auch sehr leicht, sagen wir mal so, erforschen lässt. Die lässt sich unter Studenten erforschen. Man muss nicht unbedingt in Klassenräume gehen und so weiter und so fort, sondern es ist eine sehr eng definierte Geschichte. Man kann es einfach relativ gut erforschen. Und es erzielt natürlich letztendlich sehr, sehr positive Lernerfolge, weil sie eben sehr gut strukturiert, sehr klar strukturiert ist. Und letzten Endes ist ja natürlich geeignet für Lernende mit geringen bis gar keinen Vorkenntnissen oder eben auch mit Lernschwierigkeiten, weil man letztendlich alles vorgibt. Also man steuert den gesamten Wissenserwerbsprozess, man versucht ständig irgendwelche Feedbacks einzuholen, um auch letztendlich den, den Lernprozess oder so eine Diagnose des Lernprozesses zu erreichen. Und klar, natürlich hängt es auch immer davon ab, ob ich diese Methode anwenden kann, hängt natürlich von dem Stoff ab, letzten Endes. Ja? Und natürlich lässt sie sich dann anwenden, wenn der Stoff hochstrukturierbar ist und sich auch schön in einzelne Portionen einteilen lässt. So wie in der Psychologie. Gut. Da gibt es auch ein Beispiel. Die Methode wurde angewendet, um, wissen Sie, was funktionale Analphabeten sind? Nein? Schön. Ich auch nicht. Nee. Also funktionale Analphabeten, die können zwar nach der Grunddefinition so hart mehr oder weniger lesen und schreiben, aber im Grunde genommen sind sie nicht in der Lage, aus auch schon einfachen Texten Informationen so zu entnehmen, dass sie einfach handlungsanweisend sind. Also sie können zum Beispiel kein Rezept lesen, also wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen kochen mit Freunden, Freund, Freundin und so weiter und so fort. Sie haben ein Rezept, schlagen das auf, lesen das und versuchen diesen Anweisungen zu folgen, wird es für Sie in der Regel kein Problem sein. Für einen funktionellen Analphabeten ist das ein Problem, weil er die einzelnen Schritte nicht repräsentieren kann und nicht aufeinander beziehen kann. Und letztendlich ist dieses Rezept, versteht er dieses Rezept nicht und seine Sauce Bernays wird ein totaler Flop. Ja? Okay. Und da hat sich eben gezeigt, dass diese Methode, die Anwendung dieser Methode, besonders gut eben zur Leseförderung für Leute mit Lernschwächen sind. Sind Sie Riedberger? Okay, dann gibt es jetzt 5 Minuten Riedberger Pause. Okay, alle Riedberger weg? Alle Riedberger weg? Gut, gut, gut. Okay, ich glaube aber, oh, ja, da sind wir nochmal beim letzten Bild, das wir haben, also das mit dem Frontalunterricht. Jetzt habe ich Ihnen viel über den Frontalunterricht und die verschiedenen Methoden erzählt. Jetzt möchte ich aber von Ihnen nochmal zum Abschluss wissen, haben Sie sowas erlebt, haben Sie direkte Instruktionen erlebt in Ihrem Unterricht? Ich meine, so lange ist es ja noch nicht her. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Oder wollen Sie es mir nicht sagen? Ist auch in Ordnung, Frauen zu fragen nach dem Alter. 20? Oh, so jung. 20? Okay, 20. Also da ist es noch nicht lange her, dass Sie Abitur gemacht haben. Dementsprechend, wie würden Sie es einschätzen? Was war denn der Anteil von der sehr viel Frontalunterricht? Okay. Und was wurde da vor allem unterrichtet? Direkt in Geschichte war es effektiv? Okay. 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 Und wenn Sie, wurden dann diese unterschiedlichen Methoden eingesetzt? Vorträge? Das waren ältere Lehrer? Okay. Erkennen Sie diese Methoden oder den Einsatz dieser Methoden wieder? Wer würde das sokratische Gespräch wieder erkennen? Wer hat unter dem sokratischen Gespräch gelitten? Okay. Und wer hat unter Lehrervorträgen gelitten? Okay, die meisten. Und wer wurde direkt instruiert? Auch noch ein Teil. Und wer kennt keine dieser Lehrmethoden, hat sie auch in keinem Leib erfahren? Also letztendlich haben sie das alle mehr oder weniger erlebt. Schön. Ich meine, heute natürlich, Universität ist leider auch noch so ein Beispiel dafür, dass wir sowas machen. Und wie würden Sie es einschätzen, waren diese unterschiedlichen Methoden effektiv? Ja? Sie waren effektiv. Okay. Und wenn Sie jetzt diese drei Methoden vergleichen, vielleicht haben Sie nicht alle an einem eigenen Leib erlebt. Okay. Gut. Okay. Und variabler Unterricht. Gut. Haben Sie schon was über die anderen Unterrichtsformen gehört? Ja? Also ich jetzt in der Vorlesung. Haben Sie schon was darüber gehört in der Vorlesung über andere Unterrichtsformen oder nur lehrerzentrierter Unterricht? Ah, okay. Dann hören Sie noch andere Sachen dazu. Dann habe ich letztendlich, glaube ich, zu viel Zeit verschwendet, oder nicht genügend Zeit verschwendet. Der Herr Horz hat Ihnen sicherlich mehr erzählen können. Und ich habe die Riedberger ganz umsonst früher rausgelassen und Sie sitzen hier umsonst ein bisschen länger. Aber in diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Weihnachtsferien. Kommen Sie gut durchs nächste Jahr und im kommenden Jahr wird der Herr Horz Sie wieder mit seiner Charisma verwöhnen.